Da sitze ich nun also, vor mir die Punktschriftmaschine, ein Blatt eingespannt. Die Finger spielen mit den Tasten und ich denke nach. Eine Flut von Gedanken rauscht mir durch den Kopf. Womit soll ich anfangen? Worüber soll ich schreiben? So viele starke Worte, die uns so beim Nachdenken eingefallen sind. Wahrnehmungen, Spiel der Sinne, Akzeptanz, Gerechtigkeit, zweifelhaftes Miteinander, Anderssein, Rechtfertigung. Das sind richtig starke Worte. Und ich hätte bestimmt zu jedem etwas zu sagen. Vielleicht doch erstmal was trinken? Vielleicht Tee mit Saft. Oh, lecker. Und das Gedankenmeer, das rauscht und braust und ich mittendrin. Ich sitze hier und ich schreibe. Meine Finger streichen über das mit Punkten bedeckte Blatt. Also dafür, dass ich nicht wusste, was ich schreiben sollte, habe ich doch ein ganzes Blatt beschrieben.
Missglückte Geschwisterliebe. In einer kühlen, ja eisigen Winternacht, als die kleine Stadt am Meer unter einer weißen Schneedecke versunken war, hast du dich auf die Reise ins Leben gemacht. Deine Augen so groß, dein Körper ausdrucksstark an Energie. Was die Jahre bringen würden, ahnte man zu diesem Zeitpunkt nie. Aus deinem Leben wurde eine Odyssee, die damals noch niemand verstehen hat können. Hast deine inneren Türen fest verschlossen, unfähig, deine Gedanken beim Namen zu nennen. Krank war das nach dir geborene, winzige Geschwisterkind. So sehr sehntest du dich nach der ungeteilten Aufmerksamkeit, fragtest dich, wo deine geliebten Eltern nur sind. Keine Nacht ist nun mehr vergangen, ohne Tränen einer so hoffnungsvollen Familie, die sie einst war. Versäumt haben die Geschwister die Chance, sich lieben zu lernen, unvergessen die Szenen, in denen man sich als Rivalen sah. Und heute? Heute ist man sich fremd geworden. Ängste spielen eine übergeordnete Rolle, sich irgendwann wieder in die Augen sehen zu müssen. Nicht wahrhaben will man jene unbeobachteten Momente, die schwachen, die dafür sorgen, irgendetwas in seinem Leben schmerzlich zu vermissen. Die Erinnerungen, die auf jeder dieser Seelen lasten, bleiben in gewissen Schubladen verborgen, damit sie nicht reifen können und erneut verletzen an einem wiederkehrenden, gar hoffnungsvollen Morgen.
Ihre 20 Minuten Vorbereitungszeit, die sie hatte, benötigte sie nicht einmal vollständig. Wozu auch? Sie hatte das meiste sowieso im Kopf gespeichert. Endlich ertönte Mrs. Müllers Stimme. Fertig? Wie könnt ihr sonst auch noch Zeitverlängerung geben? Nein, brauche ich nicht. Ich bin fertig, rief Claudia zurück. Nein. Länger wollte sie nicht warten. Sie war so schon hibbelig genug. Jetzt setzten sich alle drei Prüfer vor sie hin. Heute möchte ich einen Vortrag über Johann Wolfgang von Goethe halten. Er war und ist heute immer noch einer der berühmtesten und bekanntesten Dichter der Welt. Er hat viele wichtige und richtige Erkenntnisse ausgesprochen. Im Zusammenhang damit schuf er schöne dichterische Kunstwerke. Er wurde 1749 in Frankfurt am Main geboren, wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Während sie sprach, sah sie die Prüfer genau an. Diese verzogen keine Miene, nur ihre Deutschlehrerin lächelte sie manchmal an. War das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Aber sie wollte es ja selbst so. Nach der gewaltigen Pleite mit dem Aufsatz wollte sie unbedingt allen noch einmal zeigen, was in ihr steckte. Also fuhr sie unbeirrt fort. Seine Mutter war eine frohe, heitere Frau mit viel Wärme, Fantasie und Humor. Goethes Leben aber wurde von den strengen Grundsätzen seines Vaters, einem sehr gebildeten Mann, geführt. In Leipzig und Straßburg studierte Goethe Rechtswissenschaft. Goethe hat in seinem Leben viele Frauen geliebt. Sie gaben ihm Anlass zu neuen Dichtungen. Nun möchte ich Ihnen das Gedicht Prometheus vortragen. Claudia legte ihr Buch an den Rand des Tisches und fing an zu rezitieren. Zweimal nur musste sie ins Buch schauen, ansonsten kam sie fließend und fehlerfrei vorwärts. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass Goethe 1832 gestorben ist. Hiermit beende ich meinen Vortrag. Sie sah auf die Uhr. Wirklich, 22 Minuten waren vergangen. Na dann, sagte Mrs. Müller mit ruhiger Stimme, schiebe ich dich jetzt für ein paar Minuten auf den Flur. Ich hole dich dann wieder herein und sage dir, zu welchem Ergebnis wir uns entschieden haben. Mit diesen Worten erhob sie sich von ihrem Stuhl, löste Claudias Rollstuhlbremsen, öffnete die Tür und fuhr sie an einen Tisch. Dort wartete bereits Steffi. Na, wie war's? Cool. Ich hatte genau mein Thema. Goethe. Na, dann brauchst du ja wirklich keine Angst zu haben. Das Leben dieses guten Herrn kennst du ja wirklich auswendig. Da musst du wirklich einen ausgeben. Mensch, ich kann es noch gar nicht glauben. Unser Eins muss noch 3 Prüfungen hinter sich bringen und du bist schon fertig. Soll ich dir mal was sagen? Ich finde es großartig, dass du das alles trotz deiner Einschränkungen so meisterst. Gerade als Claudia antworten wollte, kam Mrs. Müller mit einem breiten Grinsen wieder heraus. So, Claudia, komm, wir haben dir etwas zu sagen. Dies klang nicht wirklich so gut, aber das breite Grinsen verriet Claudia, dass sie doch nicht so falsch lag. Sie rollte zurück in den Unterrichtsraum, wo bereits die zwei weiteren Prüfer auf sie warteten. Wir fanden, begann Mrs. Müller, nachdem sie die Tür hinter Claudia geschlossen und sich wieder auf ihren Platz gesetzt hatte, dass dein Vortrag sehr interessant und sachlich aufgebaut war. Auch rechnen wir dir hoch an, dass du den Prometheus so gut wie fehlerfrei rezitieren konntest. Wir fanden den ganzen Vortrag super und geben dir dafür eine dicke 1. Glückwunsch! Claudia dachte, sie träume. Mit einer guten 2 hatte sie ja gerechnet, aber eine 1 und dazu auch noch eine solide. Als ihr alle die Hand gaben, um zu gratulieren, merkte Claudia, dass sie nicht träumte. Sie fuhr wieder heraus, raste auf Steffi zu und umarmte sie. Siehst, habe ich doch gleich gesagt. Glückwunsch. Jetzt hat deine Mutter auf jeden Fall nichts gegen heute Nachmittag, oder? Sie kann einfach nicht.
Gedanken. Gedanken. Gedanken kommen. Werden zu Ideen. Verdichten sich dabei. Der Kopf überprüft die Machbarkeit. Füße tragen. Füße gehen. Zehen tasten, die Treppe, nach unten, das Unterbewusste zählt heimlich die Stufen, 29, es geht in die Werkstatt, Hände tasten, Hände fühlen, Finger suchen, Finger finden, Finger greifen. Alle sind auf der Suche nach Material. Maschinen brummen, ein Bohrer erzeugt Abfall. Die rotierenden Zähne einer Säge zerteilen das Material zwischen den Händen. Die Finger spüren die umherfliegenden Späne. Die Drehmaschine, eine 109 Jahre alte Zauberin, macht eckiges rund und dickes dünner, wobei auch sie den Boden mit Abfall bedeckt. Finger prüfen. Der Kopf berechnet aus den Kurbelumdrehungen der Bedienung Millimeterbruchteile. Finger sagen, jetzt ist es gut. Die Hände nehmen das Neue aus der Maschine. Es ist noch warm von der Arbeit. Füße gehen, Zehen tasten, die Treppe nach oben, nach oben. Die Hände tragen das Neue.
Ah.
Ü. I. S. T. W. Wa. U. C. St. R. La. I.
Begegnung im Schnee. An einem frostigen Wintermorgen, als noch alles friedlich dalag und die Sonne noch nicht aufgegangen war, ging eine vermummte Gestalt den Weg entlang. Sie wirkte passiv und etwas deprimiert. Die Mütze tief in die Stirn gezogen. Sie schien ihren Gedanken nachzuhängen. Ach, alles muss man ertragen, weil man nichts ändern kann. So schritt die Gestalt langsam den Weg entlang. Sie wusste nicht genau, wo sie hin wollte und fühlte sich einsam. In der Ferne sah die Gestalt auf einmal einen Schatten, der näher kam. Sie blieb verdutzt stehen und überlegte, wer wohl um die Zeit auch noch unterwegs war. Es fing an zu schneien. Aber die Gestalt nahm das gar nicht richtig wahr. Ihr war kalt und sie sehnte den Frühling herbei. Der Schatten kam näher. Die Gestalt sah, dass er schnell vorankam. Er wirkte aktiv und selbstbewusst. Jetzt konnte die Gestalt das Gesicht erkennen. Ein Lächeln lag darauf. Die Augen leuchteten. Nun standen sie sich gegenüber. »Hallo«, sagte die Gestalt. »Wer bist du? Du erscheinst so lebendig und voller Hoffnung.« »Ich heiße Verständnis«, antwortete sie. Erstaunt schaute die Gestalt ihr in die Augen. »Woher nimmst du deine Leichtigkeit?« »Ich erlaube mir, den Menschen offen und voller Liebe zu begegnen. Ich habe den Traum, dass wir alle menschlich miteinander umgehen und sich keiner rechtfertigen muss. Ich setze meine Sinne ein und habe erfahren, dass Mitfühlen und Ehrlichkeit sehr wichtig sind. Wenn wir uns trauen und begegnen, sehen wir andere Welten. Ich gebe die Hoffnung niemals auf, dass ein Miteinander möglich ist. Und wer bist du? Du wirkst so traurig und resigniert. Ich bin die Verzweiflung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jeder nur noch an sich selbst denkt. Wo ist die Empathie dem anderen gegenüber? Wo sind die Gemeinsamkeiten und wem kann man noch vertrauen? Sie gingen schweigend nebeneinander her. Die Verzweiflung seufzte und fragte nach einer Weile: Glaubst du, das Leben ist lebenswert? Die Verständnis antwortete: Dass das Leben einfach ist, sagt keiner. Es ist eine Herausforderung. Stell dich ihr.
Der Engel der Einsamkeit. Ich warte noch immer auf ein Leben zu zweit, doch mit mir teilt nur einer, der Engel der Einsamkeit. Ich warte noch immer auf die Liebe ohne Zeit. Doch schlafen gehe ich allein mit dem Engel der Einsamkeit. Ich warte auf das Reden, auf das Schweigen zu zweit. Doch mit mir spricht nur einer, die Stille der Einsamkeit. Nur kalter Frieden, keine Hektik, kein Streit. Das macht ihn so übermächtig, den Engel der Einsamkeit. Er verbreitet Angst, sucht Spannungen. Er wünscht ihn sich weit. Und doch will er nicht gehen, der Engel der Einsamkeit. Er fürchtet sein Licht, ungewisse Ruhelosigkeit. Auch das ist der Engel der Einsamkeit. Er fragt ihn. Keine Antwort. Verwirrung. Traurigkeit. Respekt vor dem Engel der Einsamkeit. Seine Wärme ruht nur in der Stille. Die Worte der Menschen sind weit. Doch er hört sie so gern, die Worte der Menschen zu zweit. Er vergibt ihm jeden Morgen aufs Neue, weil er verspricht zu gehen zu seiner Zeit. Und doch bleibt er Tag für Tag länger, mein ungeliebter Engel der Einsamkeit. Und weil du ihn auch kennst und aufwachen willst aus diesem Leid, so geh zu den Menschen, denn dort mag er nicht sein, der Engel der Einsamkeit.
Himmelreich auf Erden. In einer einst großen Wolke sammelten sich tausende Regentropfen, die sich zum Niederschlag bereithielten. Doch gab es Einzelne, die verwundert waren über die Stille auf der Erde, wo vor einigen Zeiten noch sorglos viele Kinder spielten. Da geschah es, dass eine Vielzahl resignierter Engel an ihnen vorbeiflog. Einer von ihnen, einen Gehilfen, noch schnell hektisch hinter sich herzog. Die kleinen Regentropfen sahen zu ihnen auf und fragten sich, wer diese entzückenden Gestalten wohl waren. »Wir sind Schutzengel«, antworteten diese. »Aber keiner der Bewohner auf der Erde wird je von uns erfahren.« »Und warum, glaubt ihr, werden sie nie wissen, dass es euch gibt?« »Weil niemand mehr seit langer Zeit seinen Nächsten liebt.« Erschrocken über diese Antwort erwiderte einer der vielen Regentropfen leise: »Warum wisst ihr so viel über die Liebe? Ein jeder empfindet sie doch auf seine Weise. Der älteste aller Engel sprach nun energisch auf den kleinen Tropfen ein. Wenn du einmal auf der Erde bist, wirst du sehen, wie es ist, dort unten zu sein. Enttäuscht zog der neugierige Wolkenbewohner sich zurück. Er war verunsichert über des Engels starren, fast leer wirkenden Blick. »Warte«, rief dieser dem Tröpfchen noch hinterher. »Die dunkle Wolke ist schon zum Regnen bereit und unendlich schwer.« »Warum soll ich mich vorbereiten für einen Weg, auf dem ewige Sinnlosigkeit wohnt?« »Halt!« ruft verärgert aus weiter Ferne der freche Wicht vom Mond. »Wer bist du? Woher kommst du? Warum haben wir dich hier noch nie gesehen?« »Ich helfe in Krisen«, führte der Wicht dann fort, »damit ihr lernt, besser zu verstehen. Ich möchte euch die Welt erklären. Hört mir aufmerksam zu, damit nicht alles unverändert bleibt. Wisst ihr, wer für all jenes Elend verantwortlich ist? Wer diese traurigen Geschichten schreibt? Es sind Menschen, die den Glaube verloren haben. Irgendwann, so war es, bemühten sie sich, ihn in sich zu begraben. Es sind Menschen, die nicht mehr geben und teilen können. Sie haben verlernt, ihrem Gegenüber aufrichtig etwas zu gönnen. Es sind Menschen, die hasserfüllt nutzlose Kriege führen. Sie nehmen sich das Recht heraus, weiter Waffen zu produzieren. Es sind Menschen, die von Armut bedroht einfach böse werden, weil ihre kleine Welt vor langem schon zerbrach in Millionen kleiner Scherben. Es sind Menschen, die über alle Maße hinaus ihrer kräftezehrenden Arbeit nachgehen, um sich dann darum zu sorgen, wie sie mit dem gering verdienten Lohn die Zeit wohl überstehen. Eine beängstigende Stille machte sich über dem Wolkenreich nun breit. Lediglich war nur noch der Klang einer Harfe zu vernehmen. Diese schien aber unendlich weit. Der schlaue Wicht merkte an, dort unten haben wir alle noch viel zu tun. Wir können uns nicht einfach zurückziehen und uns ausruhen. Wer gibt den Bäumen in den Wäldern dann Wasser zum Überleben? Oder warten wir einfach unbekümmert auf den lang ersehnten Regen? Wer schützt die Menschen, wenn sie unverschuldet in Gefahr geraten? Während ihre Familien wahrscheinlich schon eine geraume Zeit auf ihre Rückkehr warten. Auch unsere Mutter Natur wird bedroht von dem Lauf der Zeit. Doch sie scheint trotz allem für einen Neuanfang bereit. Sie spendet uns Felder und Wiesen. Auf ihnen können Tier sowie Mensch wunderschöne Momente genießen. Sie schenkt uns Nahrung, die wir schon lange nicht mehr schätzen. Wir haben verlernt, uns mit den Wundern auseinanderzusetzen. Wäre nicht genau jetzt ein guter Moment, dankbar zu sein, all diese Gaben in unseren Händen zu halten? Oder wollen wir weiter diesen Wahnsinn unterstützen, in dem es schwerfällt, sich ungeniert zu entfalten? Eine Blumenpracht auf unseren Wegen sollten wir wieder lernen zu erleben. Auf einer Bank die Weiten bestaunen, um sich auf eine neue Reise zu begeben. Eine Reise, die tief im Inneren beginnt, da, wo diese Dinge noch irgendwo von Bedeutung sind. Das Herz öffnen für den immerwährenden Glaube daran, dass eines Tages mit aller Hilfe vieles wieder gut werden kann.
Über den Bäumen. Ich hebe ab. Schwebe empor, gleite über die Landschaft, frei wie ein Vogel. So viele Farben, ich kann nur staunen. Die Menschen sind klein wie Ameisen und wuseln umher. Seht ihr mich etwa? Ich jauchze und lache. Klingt es in euren Ohren? Schaut ihr nach oben? Ich düse noch schneller und höher in den Himmel. Ich bin fröhlich und mutig. Sorglos denke ich nicht an die Landung oder morgen. Aber irgendwann werde ich müde, gleite hinab. Aber es treibt mich nicht zurück auf die Erde. Der Wind flüstert, du musst bald landen. Das macht mich traurig. Wie gerne wäre ich noch oben geblieben. Aber alles ist mal zu Ende. Auch ein Traum vom Fliegen.
Hallo, diese Stimme gehört zu Maximilian. Was ich an dieser Gruppe so toll finde, ist, dass zuerst keiner so richtig sich getraut hat und jeder so ein bisschen gedacht hat, oh, ich kann's nicht. Wir fühlen uns langsam wie richtige Profis. Und das macht hier richtig viel Spaß.
Ja, hallo, hier, ich bin Anne. Was mag ich an dieser Gruppe? Also, es ist hier immer schön lustig, wir lachen viel. Man kann sein Hobby, das Schreiben, mit allem verbinden. Ja, und es ist einfach schön.
Hallo, ich bin Annegret. Mir hat die Gruppe viel beigebracht. Also ich habe mich vorher gar nicht getraut zu schreiben oder vor Leuten zu lesen. Ich fühle mich hier wohl. Die sind alle so lieb. Es macht hier mit allen viel Spaß und ich habe viel dazugelernt und fühle mich wohl hier.
Hallo, ich bin Susi. Mir gefällt es sehr gut hier, weil ich mich jetzt endlich mal traue, meine eigenen Texte vorzulesen. Das habe ich mir vorher nie getraut.
Hallo, ich bin Dirk. Ja, in dieser Gruppe habe ich zum ersten Mal so Kunst erlebt, die ich so vorher noch nicht kannte. Das war für mich sehr bereichernd.